Radio SRF.
Die Oberhauswahlen in Japan sind unser erstes Thema. Nach seinem Wahlsieg möchte Premier Abe vor allem in der Außenpolitik Akzente setzen. Was das für die Stabilität in Ostasien bedeutet, erklärt gleich unser Korrespondent. Dann geht es um die Kritik an Geothermieprojekten mitten in den Städten und um die Bilanz der Jubiläums-Tour de France. Das Wetter sonnig und heiß mit bis zu 32 Grad, in den Bergen gibt's Gewitter. In Japan hat die Regierungskoalition von Premier Shinzo Abe bei den Oberhauswahlen einen komfortablen Sieg errungen. Allerdings hat sie die Zweidrittelsmehrheit verpasst. Im Vorfeld der Wahlen wurde darüber spekuliert, dass Abe seine nationalistische Agenda vorantreiben wird. Er möchte die pazifistische Ausrichtung der japanischen Verfassung ändern. Ohne die Zweidrittelsmehrheit kann er das allerdings nicht einfach so. Frage nun an Ostasien-Korrespondent Urs Morf. Ist die umstrittene Verfassungsänderung damit vorläufig vom Tisch?
Eben nicht unbedingt. Viele fürchten, dass Abe nun halt versuchen wird, indirekt zum Ziel zu gelangen, indem er zuerst die Vorschrift streichen lässt, die die Zweidrittelsmehrheit im Parlament für Verfassungsänderungen vorsieht. Und danach halt in einem zweiten Anlauf gegen diesen verhassten Pazifismus-Paragraphen vorgeht, den die Amerikaner Japan nach dem Krieg aufgezwungen haben.
Was bedeuten diese Entwicklungen für das Verhältnis zwischen Japan und China?
Nun, das Verhältnis ist ja ohnehin schon extrem angespannt wegen des Inselkonflikts um Inseln im Ostchinesischen Meer. Und die Chinesen werden nun in erster Linie ganz genau schauen, was Shinzo Abe am 15. August macht. Das ist der Tag, an dem 1945 die Japaner ihre Niederlage eingestanden haben. Und seither pilgern regelmäßig an diesem Tag Rechtsnationalisten in Japan zum sogenannten Yasukuni-Schrein in Tokio, verehren dort unter anderem 14 hingerichtete Kriegsverbrecher. Und falls Shinzo Abe selbst persönlich dahin pilgern würde dieses Jahr, dann würde das die Beziehung zu China extrem verschlechtern. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann sogar zu Scharmützeln kommt zwischen diesen paramilitärischen Schiffen, die ohnehin schon bei dieser Inselgruppe patrouillieren.
Wenn man in Europa über Shinzo Abe spricht, dann denkt man vor allem an seine Wirtschaftspolitik. Ist er denn wirklich ein Nationalist?
Absolut. Also er ist wirklich in dieser rechtsnationalistischen Tradition. Sein Großvater war einer der Kriegsverbrecher. Der war zuständig für Besetzungen in China. Und er wurde aber von den Amerikanern dann freigelassen und verschont, weil man ihn als Politiker brauchte. Aber Abe ist in dieser Tradition aufgewachsen.
Besten Dank, das waren Einschätzungen von Urs Morf. Und nun geht es weiter mit China in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Zentralchina ist von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Laut ersten Medienberichten kamen in der Provinz Gansu 19 Menschen ums Leben. Die chinesische Erdbebenwarte meldete, das Beben der Stärke 6,6 habe sich in 20 Kilometern Tiefe ereignet. Die Behörden in Neuseelands Hauptstadt Wellington haben die Bevölkerung aufgerufen, die Innenstadt nach dem Erdbeben von gestern vorläufig zu meiden. Fachleute müssten zuerst Gebäude auf mögliche Schäden überprüfen. Schäden gab es auch im Hafen von Wellington. Dort brach ein Stück Land weg und versank im Meer. Die Gegend von Wellington wurde von 100 Nachbeben erschüttert. Auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel sind bei Angriffen militanter Islamisten laut Medienberichten mindestens 5 Menschen getötet worden. Die Angriffe richteten sich gegen Polizeistationen und Kontrollposten der Armee in den Städten Rafah und El Arish. Seit dem Sturz von Präsident Mursi hat sich die Sicherheitslage auf dem Sinai weiter verschärft. Dabei wurden seit Anfang Juli mindestens 20 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten. Eine UNO-Organisation warnt vor Hackerangriffen auf Mobiltelefone. Die Internationale Fernmeldeunion gab in Genf bekannt, eine deutsche Firma habe eine Sicherheitslücke bei SIM-Karten entdeckt, die mit einer veralteten Technologie verschlüsselt seien. Weltweit sei rund 1/8 aller SIM-Karten betroffen. Hacker könnten diese knacken und so Zugriff auf die Daten der Kunden erhalten. Das 47. Montreux Jazz Festival ist von 250.000 Personen besucht worden. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz. Das Auditorium Stravinsky sei an 11 Abenden ausverkauft gewesen. Dort traten beispielsweise Prince, Sting oder Leonard Cohen auf. Das Berner Gurtenfestival verzeichnet einen Rekord. 77.000 Besucherinnen und Besucher wurden in den vergangenen 4 Tagen gezählt. Das sind 1.000 mehr als letztes Jahr, wie die Organisatoren bekannt geben. Der britische Radrennfahrer Christopher Froome ist Sieger der 100. Tour de France. Froome konnte seinen Vorsprung bis zum Schluss beibehalten und verwies den Kolumbianer Nairo Quintana auf den 2. und den Spanier Joaquin Rodriguez auf den 3. Podestplatz. Die letzte Etappe von Versailles nach Paris gewann der Deutsche Marcel Kittel.
Geothermieprojekte gehören nicht in die Stadt, sondern in unbesiedelte Gebiete. Das fordert der ETH-Professor Domenico Giardini. Er findet außerdem, die entsprechenden Projekte müssten größer sein. Wie heikel Erdwärmeprojekte in Stadtnähe sind, hat sich am Wochenende in St. Gallen gezeigt. Die Verantwortlichen haben dort Probebohrungen nach einem Erdbeben gestoppt. Und in Basel bedeutete eine Erdbebenserie vor einigen Jahren sogar das definitive Aus für ein Geothermieprojekt. CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin ist Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung für Geothermie. Christian Weißflog wollte von ihr wissen, ob sie die Sicht des ETH-Professors Giardini, größere Projekte in unbesiedelten Gebieten, teilen würde.
Domenico Giardini hat sicher recht. In der Nähe der Städte hat es auch viele Leute. Und die Leute lassen sich durch die Erschütterungen eben aufschrecken. Und daher wäre es sicher sinnvoll, diese Bohrungen vor allem anfangs eher weiter weg von dicht besiedelten Gebieten zu machen.
Wenn man die Gefahren kennt, warum bohrt man denn trotzdem in der Nähe von Städten?
Das Geld für die erneuerbaren Energien liegt eben in den Städten. Die Städte sind fortschrittlich. Sie haben Parlamente, die sehr gerne eben den Atomausstieg vollziehen und daher die erneuerbaren Energien fördern wollen. Und daher hat man eben die Projekte in Basel gebaut und jetzt in St. Gallen. Zudem sind die Städte dann eben auch Abnehmer der Fernwärme und solche Projekte sind eigentlich nur rentabel, wenn sie Wärme und Strom produzieren können und die Fernwärmenetze sollten natürlich nicht über zu weite Distanzen die Wärme transportieren müssen.
Die Projekte bei Basel und bei St. Gallen waren lokale Projekte für die Energiewende, braucht es aber größere Projekte für die nationale Stromgewinnung. Wünschenswert wäre es auch in wenig besiedelten Gebieten. Was würde es denn brauchen, um solche Projekte realisieren zu können?
Es wäre sicher sinnvoll, wir hatten eine nationale Energiestrategie, denn Tiefbohrungen sind nun einmal teuer, das St. Galler Projekt sieht 80 Millionen vor, das ist doch eine erkleckliche Summe. Und daher wäre es sinnvoll, man hätte einen Topf, über den man verfügen könnte, von nationalen Geldern und damit dann eben an einem Ort ein Projekt lancieren, das eben geologisch gesehen das Beste ist und nicht sich konditionieren lassen von finanziellen Bedingungen, eben dort, wo per Zufall gerade das Geld von den Kommunen gesprochen wird. Also bester Ort an bester Lage und dort mit nationalen Mitteln eine Tiefbohrung veranlassen, das wäre sicher die bessere Strategie.
Kathi Ricklin, Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung für Geothermie. Wie es den Schweizer Unternehmen im ersten halben Jahr gelaufen ist, darüber bekommen wir diese Woche mehr Klarheit. Gewichtige Größen wie ABB, Credit Suisse oder Roche legen ihre Halbjahreszahlen vor. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann sagt, was von der aktuellen Berichtssaison zu erwarten ist.
Große Hoffnungen liegen diesmal auf den Banken. Die Credit Suisse zum Beispiel sollte am Donnerstag ein gutes Ergebnis vorlegen. Im Investmentbanking lässt sich derzeit viel Geld verdienen und hier ist die Credit Suisse stark. Aber auch an die UBS sind die Erwartungen hoch. Die Großbank, die erst kommende Woche die Zahlen präsentiert, dürfte in der Vermögensverwaltung zusätzliche Kundengelder hereingeholt haben. Am meisten gespannt ist Chefanalyst Takis Biliopoulos von der Bank Vontobel auf die Resultate globaler Industriekonzerne wie ABB und Holcim.
diese Unternehmen sind eigentlich der beste Indikator, ob es zu einer Stabilisierung oder einer leichten Verbesserung im globalen Umfeld kommt.
ABB berichtet diesen Donnerstag über das Halbjahr. Die exportorientierte Industrie habe das feinste Gespür dafür, wie außerhalb der Schweiz der Wirtschaftsmotor laufe, sagt Spiliopoulos. Diese Frage ist auch für das Gros der kleinen und mittleren Unternehmen entscheidend, denn sie sind auf ein günstiges Exportklima angewiesen. Und da könnte es durchaus unangenehme Überraschungen geben, da sich die Konjunktur in den aufstrebenden Märkten wie Brasilien und Indien abkühlt. Kostensenkungen stehen bei den Unternehmen in dieser Berichtssaison weit oben auf der Traktandenliste. Das gelte auch für die Banken, meint Vontobel-Chef-Analyst Spiliopoulos.
Man macht jetzt eigentlich viel mehr mit dem bestehenden Personal. Es ist immer noch so, dass man in den, ich sage mal, mehr Investmentbanking-bezogenen Aktivitäten da immer noch tendenziell Personal abbaut.
Zusätzliche Stellen gäbe es in der Branche wohl keine. Kurz, viele Unternehmen haben im Halbjahr mehr Gewinn erzielt. Allerdings vor allem darum, weil sie eisern die Kosten kontrollieren.
Am Abend ging die 100. Tour de France zu Ende. Im Gegensatz zu früheren Jahren war die Ankunft auf den Champs-Élysées in Paris dieses Mal erst am späten Abend. Im Mittelpunkt standen dabei Gesamtsieger Chris Froome und eines der größten Pariser Wahrzeichen, der Arc de Triomphe. Barbara Kolpi.
Mit einem Licht- und Tonspektakel wurde das Monument in Szene gesetzt. Die Fahrer machten zuvor nicht wie sonst üblich eine 180-Grad-Wende davor, sondern umkreisten es in der Abenddämmerung, bis die Sonne unterging und nur noch das Siegertrikot von Chris Froome gelb leuchtete. Und trotz des Applauses, einfach zur Triumphfahrt, die er genießen konnte, wurde die Ankunft auf den Champs-Élysées für Chris Froome nicht. Die 100. Tour de France war zugleich die erste, nachdem die vermeintliche Leuchtfigur der Tour, der vermeintliche Rekordsieger Lance Armstrong, zugegeben hatte, gedopt zu haben und aus den Siegerlisten gestrichen wurde. Chris Froome musste sich nicht zuletzt deshalb immer und immer wieder rechtfertigen. Er habe hart für den Erfolg gearbeitet und könne zu 100% versichern, dass sein Name nie aus den Siegerlisten gestrichen werde, sagte er.
I worked extremely hard. I can tell you 100%. We're clean and these results are never going to get stripped.
Viele glauben ihm nicht. Beweise für die Zweifel hat keiner. Die Herzen der Franzosen hat Chris Froome aber nicht gewonnen. Die Begeisterung für die Tour de France insgesamt ist hingegen ungebrochen. Die Tour de France gehört zu Frankreich wie der Triumphbogen zu Paris.
Barbara Kolpi, und jetzt geht es weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters: In Tokio steht der Nikkei-Index bei 14.588 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu 94,03 gehandelt, der Euro zu 1.23,64 bzw. zu 1.31,54. Das Wetter. Auch heute ist es wieder sonnig und heiß mit 29 bis 32 Grad. In den Bergen entladen sich am Nachmittag einige Hitzegewitter.
Informationen von heute Morgen mit der Redaktion von Erich Wies. Mein Name Philipp Schapfi.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.